2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Nikos Mega hat vertändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Dienstag, der 22. April 2025, ja fast genau 19.10 Uhr heute. Mein Name ist Michael und ihr hört mich heute vor dem Auswärtsspiel am Sonntag beim SV Werder Bremen. Dort trifft dann der Tabellenachte, das ist Werder Bremen, auf den Tabellenvierzehnten, das sind wir, der FC St. Pauli. Um auf das Spiel zu schauen, habe ich mir heute Abend Lena eingeladen. Moin Lena.
Moin, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich, dass du zugesagt hast und... Ja, da wären wir auch direkt beim Einstieg. Du warst noch nie bei uns zu Gast. Insofern umso wichtiger die drei Fragen vorweg. Wer bist du? Was machst du so in deinem Leben? Und warum der SV Werder Bremen?
Ja, die letzte ist die wichtigste Frage, aber ich fange trotzdem mit der ersten an. Ich bin Lena. Ich bin mittlerweile 27 Jahre alt. Ich habe mal was mit Politik und Film studiert und mache jetzt, wie man so schön sagt, irgendwas mit Medien. Also viel Kram durcheinander. Bei jedem Formular, was ich ausfüllen muss, ist der schwierigste Punkt immer Beruf, weil das so sehr durcheinander ist bei mir. Und ich mache seit mittlerweile fast 4 Jahren mit einer guten Freundin zusammen auch einen Podcast über Fußball. Der heißt Woran hat's hier liegen? Und das ist eigentlich so mit der größte Teil, den ich so medial mit Fußball zu tun habe noch. Und das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig für alle Werder- und St. Pauli-Fans, was sich jetzt ja heute hier versammelt, weil wir sprechen da auch ein bisschen über den HSV. Den Part könnt ihr aber sonst skippen. Ja, und warum Werder? Boah, ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, dann ist ein ehemaliger Nachbar schuld. Als ich ein kleines Kind war, da hat gegenüber von uns so ein netter Herr gewohnt, der hieß Ulf. Und Ulf war ein absoluter Werder-Fan. Der hatte eine Flagge im Garten, der hat irgendwann sein Autoüberstand zugemauert und daraus so eine kleine Kneipe gemacht, aber quasi einfach nur Public Viewing mit den Nachbarn. Und da bin ich da so reingerutscht und dann bin ich irgendwann zum allerersten Mal mit meiner Mom ins Stadion gegangen. Auch vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, dass es halt mal die Mama ist und nicht der Papa. Aber meine Mama hatte den besseren Geschmack. Mein Vater ist Bayern-Fan, da habe ich mich nicht so beeinflussen lassen zum Glück. Und seit ich das erste Mal im Stadion war, bin ich da irgendwie gedanklich nie wieder rausgekommen, würde ich sagen.
Mhm. Also das mit den Vätern hören wir hier öfter, aber wir hatten auch schon Mütter dabei, also tatsächlich beim ersten Spiel. Also kann ich bestätigen. Weißt du denn noch, welches dein erstes Spiel war, so, damit man das so grob einordnen kann?
Ja, du wirst lachen. Das war gegen St. Pauli. Ich öffne nebenbei mal ganz hopper-like meine Footballogy-App. Dann kann ich dir auch sogar sagen, wann das genau war. Das war ein Pokalspiel von Werder 2 auf jeden Fall. Und das schon echt lange her. Das war 2007.
Ja, genau. Da waren wir ja logischerweise in der Region. Nee, waren wir da schon in der zweiten Liga wieder? Ach, weiß ich gerade auch nicht. Bei mir verschwimmen immer die Jahre. Ich glaube, wir sind entweder Regionalliga oder zweite Liga.
Kann sein. Wir haben uns in dem Pokalspiel auf jeden Fall 6-4 getrennt für Werder 2. Und es war auch nicht ganz ausverkauft, glaube ich, im Stadion. Aber ich war absolut und maßlos beeindruckt.
Ja. Okay, das war dann Elfmeterschießen natürlich, also ja. Weil 6-4 war nicht normal aus dem Spiel heraus, aber da klingelt was bei mir auf jeden Fall, ja, okay, sehr gut. Also um das nochmal abzuschließen, auch euer Podcast, Woran hat's hier liegen, das ist deine Kollegin Marie, mit der du das zusammen machst, ne?
Genau, Marie und ich, wir kennen uns aus dem Studium und wir haben am Anfang gar nicht über Fußball gesprochen, das kam erst so ein Jahr, nachdem wir uns kennengelernt haben, raus, dass wir uns auf der Ebene eigentlich nicht so gut verstehen, was die Vereine betrifft. Aber wir sind schnell übereingekommen, dass wir ein ähnliches Verständnis vom Fansein haben und auch von der Bedeutung von Fußball im Leben. Und irgendwann haben wir so viel über Fußball geredet, dass irgendwann einer von uns mal gesagt hat, yo, wenn wir das nicht aufnehmen, wären wir eigentlich schön blöd. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wer es von uns war, aber mittlerweile sind es fast 4 Jahre.
Das ist dann ja so ähnlich wie der In-Kontakt-Bleiben-Podcast, wo dann St. Pauli... Ich weiß gar nicht, ist sie St. Pauli-Fan oder ja, ich glaube, er ist St. Pauli-Fan, mhm. Ne? Und sie ist HSV-Fan, ne? Also das ist dann so eine ähnliche quasi Verknüpfung. Aber euch gibt es dann wahrscheinlich schon länger auf jeden Fall, ne?
Ja, das kann sein. Ich finde das Coole an der Dynamik einfach, dass man ja auch gegenseitig sich eigentlich nicht so viel gönnt, so aus einer irgendwie Rivalenperspektive. Das heißt, man ist auch gegenseitig der größte Kritiker. Also man stellt genau die fiesen Fragen, die halt Leute sich gegenseitig vielleicht nicht stellen, wenn sie beide Fan des Vereins sind.
Ja, guter Punkt. Okay, verstehe ich. Genau, ich habe mich natürlich auch mal so in die eine oder andere Folge bei euch reingehört und ich bin aber nicht so tief in euren Instagram-Account eingestiegen. Das hat aber anscheinend mein Kollege beim Milan und Mike gemacht und der meinte vorhin noch mit einer kleinen Nachricht, frag doch Lena bitte mal, da gibt es so einen Post von September 2023, wo es darum geht, wie eure ideale Erstliga-Zusammensetzung aussieht, warum bei dir St. Pauli fehlt.
Ja, gute Frage. Das haben wir auch in der Podcast-Folge ausführlicher besprochen. Und für mich ist das, glaube ich, so ein bisschen dem Bild geschuldet, was ich seit der Kindheit habe. Weil St. Pauli war bei mir nicht auf der Karte, als ich klein war und den Fußball kennengelernt habe. Und Hamburg war für mich immer diese Rivalenstadt. Und die Verbindung zum FC St. Pauli, die kam erst, als ich hierher gezogen bin. Weil ich wohne mittlerweile in Hamburg, auch schon echt lange. Und da ist mir der Verein erst so richtig nahe gekommen, würde ich sagen. Und deshalb ist so historisch gesehen meine Wunschbundesliga eine, die so ein bisschen von Nostalgie geprägt ist, muss ich zugeben.
Ja, wir hatten doch aber auch viel Nostalgie. 77, 88, ja, 89, 90,
91.
Bei mir
91. War das nicht so auf der Karte. Also
ja, okay, verstehe ich. Aber Cottbus?
Ja, finde ich krass. Also ich glaube auch, da hängt auch ein bisschen mit zusammen, dass wir bei Werder Bremen ja alle so ein bisschen geprägt sind von Leonardo Bittencourt und der Verbindung von Papa Bittencourt und dem Ding.
Klar.
Und es gab auch ein paar jüngere Duelle im DFB-Pokal, die ich ja jetzt ein bisschen näher mitbekommen habe, weil so regelmäßig ins Stadion, das kann ich mir wirklich finanziell auch erst leisten seit so 3-4 Jahren. Also davor war das bei uns so ein Ding von... Ich war bei diesem Werder 2-Spiel mal mit, als uns ein Nachbar mitgenommen hat als Kind und so, meine Mama und mich. Aber finanziell war Stadion bei uns absoluter Luxus. Und ich bin sehr froh, dass ich mir diesen Luxus mittlerweile erlauben kann.
Okay, ich glaube, hier hat jetzt viel mitgeschwungen, was vielleicht Mikes Frage dann auch klärt sozusagen, wie du zu dieser Liga gekommen bist. Vielleicht, wo wir gerade bei dem Punkt sind, St. Pauli, Wie ist es denn so? Wie schaust du denn auf St. Pauli sozusagen? Also klar, du wohnst in Hamburg, aber als aus deiner oder durch deine Fanbrille als Bremen-Fan.
Also St. Pauli ist halt schon viel Thema, wenn es um Gemeinsamkeiten geht, also wenn es auch um Clubs geht, mit denen man sich so ein bisschen vergleicht, habe ich das Gefühl, unter Werder-Fans. Also was so Identifikation angeht, vor allem auch, was politische Themen angeht. Also vielleicht da kurzer Disclaimer, Fußball kann für mich nie unpolitisch sein. Wird es auch nicht und das ist für mich immer Thema, auf und neben dem Platz und auch bei uns im Podcast. Und ich glaube, da kommt St. Pauli, Werder schon am nächsten, wenn man aus Werder-Perspektive guckt, was auch so die Themen angeht, die da im Verein verhandelt werden, in der Kurve, was den Leuten wichtig ist. Da werfen manche vielleicht noch einen Blick nach Freiburg, würde ich sagen, so von der Atmosphäre her, was da so an Gesprächsthemen stattfindet im Fanbereich. Aber ich glaube, das ist vor allem so die Sichtweise, die ich auf St. Pauli habe, dass da viel Identifikationspotenzial ist für das, was sich auch bei uns in der Kurve einfach viele Leute vorstellen und wünschen. Und so fußballerisch muss ich sagen, und das tut vielleicht als St. Pauli-Fan jetzt ein bisschen weh, aber für mich war St. Pauli schon immer dieser klassische Zweitliga-Club. Und ich finde es sehr spannend, jetzt zu beobachten, wie ich St. Pauli gerade als Erstliga-Club kennenlerne. Und es gefällt mir echt ganz gut.
Ja klar, ich meine, das lässt sich auch gar nicht verhehlen. Ne? Wir haben jetzt die letzten 13 Jahre in der zweiten Liga gespielt. Was, wenn nicht wir, wären ein klassischer Zweitligist?
Ja.
Ne? Also ganz klar. Ja. Gut, gibt es denn vielleicht, um das mal abzuschließen, wie deine Sicht auf St. Pauli ist, gibt es irgendeinen Spieler, auf den du dich freust oder von dem du vielleicht auch ein bisschen Respekt oder Angst hast am Sonntag?
Ja, ich freue mich natürlich auf Johannes Eggestein. Ich bin da immer noch großer Fan und verfolge das so ein bisschen, was mit ihm so los ist. Und auch, weil er einfach mir grundlegend sympathisch ist. Ich glaube, niemand bei Werder würde sagen so, nee, auch wenn er nicht so lange bei uns war, der ist mir unsympathisch, kenne ich niemanden, der das sagen würde. Menschlich ist es, glaube ich, ein Top-Typ. Und sportlichen Respekt, würde ich sagen, habe ich vor Smeed. Also der ist ein krass starker Zweikämpfer, der führt ja auch die eine oder andere Statistik an mittlerweile in der Bundesliga und ich glaube, das könnte ein Knackpunkt werden.
Ja, ich sehe ihn noch nicht mal so in diesem Zweikampf, das ist ja natürlich auch gut, aber so in diesen Spieleröffnungen vor allen Dingen ist er total wichtig und wie er so ein Spiel liest ja auch, ne? Und diese Pässe, die er in die Offensive geht und ja, also als Gesamtpaket ist er halt natürlich ein wertvoller Spieler, ist ja jetzt auch gerade wieder heute in die Mannschaft des Tages eines Nürnberger Sport nach Richten Magazins gewandert, um das mal so auszudrücken. Okay, alles klar. Ja, klar, Eggestein. Also ich glaube, jeder würde, der einmal vielleicht 2 Minuten ein Interview mit dem gesehen hat oder gelesen hat, würde sofort sagen, dass der einfach grundsympathisch ist, würde ich sagen.
Ich habe sogar mal ein Interview mit ihm geführt, tatsächlich. Und in Persona, finde ich, kommt er noch sympathischer rüber.
Ja, also ich habe jetzt auch so viele Interviews in den letzten 2 Jahren gesehen, irgendwie so, also ja. Und er ist auch halt ein sehr intelligenter Mensch, meines Erachtens so generell.
Ja, absolut. Also wenn ich überlege, was ich manchmal so für Fußballer-Interviews an der Seitenlinie höre nach dem Spiel, also fair enough, die sind wahrscheinlich auch dann durch, wenn du da 90 plus Minuten alles gegeben hast. Aber bei ihm kommen schon noch die besten Sätze bei rum, finde ich.
Ja, geht mir auch so oft. Also das ist immer, wo ich denke, so, ach, das war einfach schön, wie er sich da ausgedrückt hat und was er auch an Botschaften rüberbringt. Ding Dong, Werbung. Ja, unser lieber Werbepartner, die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg, hat eine Vielzahl wunderbarer Biere im Sortiment, darunter auch 3, die ohne Alkohol auskommen. Und da ich vor kurzer Zeit auf einer Veranstaltung war, auf der ich keinen Alkohol trinken wollte, habe ich mich sehr gefreut, dass es dort das Miami Grove von Kevida gab. Das Miami Grove ist ein alkoholfreies Juicy Pale Ale. Super fruchtig, nicht bitter, herrlich, tropisch, entspannt und gelassen. An der Ostküste der USA findet man nämlich die sonnenverwöhnte Stadt Miami. Sie war das geliebte Zuhause von Julia und Olli Wesselow auf Zeit. Von hier aus haben sie die kreative Bierwelt der USA kennen und lieben gelernt. Ja, und das Bier schmeckt nach Pina Colada. Ananas trifft auf Kokosnuss mit einem Hauch von Pink Grapefruit. Und es ist nicht nur erfrischend lecker, sondern auch isotonisch. Da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, Cheers und wohl bekomm's. Alle spannenden Biere von Kehrwieder mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kehrwieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung, Ende. Ja, dann haben wir das erstmal abgehakt, St. Pauli. Kommen wir doch jetzt mal dann auch direkt zu euch. Wir spielen den 31. Spieltag am Wochenende. Wie zufrieden bist du denn mit der bisherigen Saison? Hat Werder deine Erwartungen bisher erfüllt?
Ich habe schon mich sehr gefreut, als du die Folge eingeleitet hast, damit, dass wir auf dem 8. Platz stehen. Habe ich schon leicht gegrinst hier. Ich bin absolut zufrieden. Also hättest du mir vor der Saison gesagt, wir haben hinten raus wieder die Chance, noch um einen internationalen Tabellenplatz mitzuspielen. Ich hätte es sofort unterschrieben, ohne zu wissen, ob es klappt. Also einfach nur die Chance zu haben, finde ich schon grandios. Vor allem in Anbetracht dessen, dass wir ja auch den Ausflug in die zweite Liga gemacht haben, vor noch gar nicht allzu langer Zeit. Und das ist mir schon noch sehr präsent. Deswegen würde ich sagen, ich bin leicht zufriedenzustellen. Aber ich würde nicht sagen, dass das allen Werder-Fans so geht.
Mhm, ja, okay. Ich meine, es sind ja auch nur, wenn man das sieht, also 8., ne, ihr seid in Schlagdistanz zu den internationalen Plätzen und wenn man nochmal genau in die Tabelle guckt, ja auch nur 4 Punkte bis zu einem Champions-League-Platz. So, wie ist denn deine Erwartungshaltung da dran? So, soll das jetzt klappen unbedingt? Oder ich habe das Gefühl, so, das wäre so eine Saison eigentlich bei euch, wo man sich einfach mal so im guten Mittelfeld konsolidiert eigentlich so und da ankommt. Ich habe das Gefühl, es kommt vielleicht ein bisschen zu früh, aber muss ja nicht sein. Also es kann ja auch was Gutes sein, ne?
Ich finde, zu früh ist das Stichwort. Also ich will nicht sagen, dass Europa ein Unwort ist, aber es macht mir schon Angst. Also ich kriege eine ungute Gänsehaut bei dem Gedanken, nächstes Jahr eine Doppelbelastung zu haben. Aber die ist nachgelagert, weil der erste Gedanke ist natürlich geil. Stell dir mal vor, in meiner Lebzeit fahre ich mit diesem Verein nochmal international. So, das ist natürlich traumhaft als Fan, aber die Ansprüche sind halt andere als noch vor rund 20 Jahren. Und ich glaube, nicht jeder bei Werder ist da in der Realität angekommen.
Naja gut, das ist halt so Europapokal behaftet, dieser Verein. Und man hat, also wenn man auch ein bisschen älter ist, so wie ich, halt so viele legendäre Abende mitbekommen. Dass das natürlich, wie soll ich sagen, also ja, es ist aber waren andere Zeiten ganz einfach. Da habt ihr auch noch um die deutsche Meisterschaft mitgespielt und sind das seit das auch geworden halt so. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen andere Ausgangssituation, würde ich sagen. Ne?
Ja, komplett.
Gab es denn irgendwie ein bestimmtes Spiel diese Saison, sag ich mal, wo du sagst, oh, besonders positiv oder besonders negativ?
Das Schlimme ist, besonders positiv fand ich eigentlich keins. Also da waren wirklich ein paar gute Partien dabei, welche, die mir auch im Stadion richtig Freude bereitet haben. Aber ich glaube, wenn ich was rauspicken müsste als Spiel der Saison, dann wäre es eher Negatives, was mir im Gedächtnis geblieben ist. Und das ist das Pokal aus gegen Bielefeld, weil diese Pokalsaison ich habe da Größeres gerochen, bin ich ehrlich. Also ich hätte mir mehr gewünscht, dass wir in ein Pokalfinale einziehen, als dass wir einen internationalen Platz am Ende der Saison belegen, weil das einfach ein Highlight ist. Das hätte ich jedem Spieler dieser Mannschaft gewünscht und auch allen Fans. Und es war besonders bitter, das dann zu sehen, vor allem auch im Verlauf des Spiels und wie Werder sich da als Mannschaft präsentiert hat. Das hat mir schon Bauchweh gemacht, aber zur Realität gehört halt auch, dass das Pokal aus schon vorher zusammenhing mit einer Phase, die nicht so gut lief bei Werder. Da war ja das 5-0 in Freiburg. Wir haben 1-3 gegen Hoffenheim verloren. Die zwei Spieltage davor. Die Bayern-Klatsche war auch noch im selben Monat. Das war schon Dämpfer.
Dann im März gegen Wolfsburg zu Hause, so, das waren diese
ja,
vier Spiele.
Ja, es ging ja auch so
Folge,
weiter.
Ne? Ja. Da hatte ich auch so harte Letztligasaison-Vibes. Ihr habt die 30 Punkte voll und jetzt schaltet ihr in den Modus rum, naja, irgendwie einfach bis zum Durchspielen. Aber ihr habt das Gegenteil bewiesen, indem ihr jetzt ja die letzten vier Spiele gewonnen habt und irgendwie doch Ambitionen habt. So, also wie kommt dieser Turnaround zustande, dass ihr, wo ich dachte halt Februar, März eigentlich schon abgeschlossen habt mit der Saison, wo ihr jetzt nochmal richtig Feuer macht sozusagen?
Das muss ein mentales Ding sein. Also ich kann es mir nicht anders erklären, weil die Leistungsträger sind ja da. Also wir haben ja die Spieler, die performen. Und es sind ja jetzt sogar noch ein paar mehr geworden mit Berg, der jetzt hinten raus in der Saison nochmal eine richtig gute Phase hat, die ja auch so nicht abzusehen war. Der war ja wirklich immer nur ein Bankwärmer. Und dann hatte er seine Highlight-Minuten in Dortmund bei dem Auswärtssieg, den ich schmerzlich verpasst habe, weil ich arbeiten musste. Aber ich glaube, es gab in dieser Phase ab den 30 Punkten, wo es dann so ein bisschen nachgelassen hat, auch so ein paar Ego-Trips, die eingefangen werden mussten. Und ich hatte Sorge, dass Ole Werner das nicht schafft, das einzufangen, weil ich hatte so ein paar Allüren zumindest bemerkt oder würde ich unterstellen bei so ein paar Kandidaten. Duxch gehört für mich dazu, der ja ab und zu auch mal darauf bedacht ist, sich selbst in Szene zu setzen, statt im Dienst der Mannschaft zu stehen. Das gab es ja schon öfter, das Thema. Weiser und Ginmar hatten auch ein paar Momente, da war für mich klarer Egoismus erkennbar. Und bei Weiser ging es dann ja auch um das Ding mit der Nationalmannschaft weit, weit weg. Und da gab es so ein paar, genau, so ein paar Themen abseits des Platzes. Und das hat, also dass Werner das nochmal eingefangen bekommen hat, hat mich selbst überrascht.
Ja, mich hat es auch überrascht. Ich dachte, das wäre jetzt so. Wir schauen mal, wie wir die Saison beenden. Und ja, aber vielleicht hilft das ja auch, dass sich ein paar Leute nochmal so, also vielleicht auch so für andere Sachen ins Rampenlicht spielen wollen, der gesamten Mannschaft dann vielleicht auch und ist Teil davon des Ganzen, dass es halt ganz gut läuft gerade bei euch, ne?
Ja, das denke ich. Und auch die Tatsache, dass Marco Friedl halt wieder zurück ist, der ja mit ein paar Verletzungen zu kämpfen hatte, auch, ich glaube, zweimal die Saison schon rot kassiert hat. Das ist schon
belastend. Acht Spiele insgesamt hat er verpasst, 8 Spiele.
Genau.
Und ich nehme es mal vorweg, ohne jetzt genau die Zahlen zu wissen, aber ich weiß es halt. Also die Bilanz ohne ihn war sehr, sehr, sehr schlecht, mit ihm sehr, sehr gut. So, also ja, das kann man
ja
schon mal sagen. Also scheint da ein wichtiger Faktor zu sein.
Absolut. Also er ist ja nicht umsonst der Kapitän und er ist einfach eine absolute defensive Säule. Also du merkst sofort, wenn er nicht auf dem Platz steht, dass auch ein paar Unsicherheiten aufkommen bei den anderen, weil jeder weiß, auf den kann ich mich verlassen. Und das ist ein absolut wichtiger Faktor. Das heißt, der Schnitt ohne Friedl liegt halt, glaube ich, so bei 0,8 Punkten pro Partie ungefähr und mit ihm bei 1,3. Das ist schon ein Unterschied, den man merkt. Und dann auch die Tatsache, dass als es dann so eingebrochen ist, vor allem Jens Day nicht mehr getroffen hat. Der hat ja zu Beginn der Saison einige Treffer gehabt. Der hat in diesem Kalender ja noch gar nicht getroffen und ist auch noch nicht wieder bei 100%, würde ich sagen.
Genau, umso besser natürlich jetzt auch, dass Friedl letzte Woche den Vertrag bei euch verlängert hat, ne? Also man weiß jetzt nicht, wie lange, das wird ja oftmals nicht mehr gesagt, aber man kann mal sagen, der eigentliche sollte noch bis 2026 gehen und der hätte vielleicht jetzt auch noch eine größere Ablöse erzielen können im Sommer, also letztmalig, ich meine, kann er immer noch natürlich, ne? Also was sind schon Verträge wert, aber das scheint so, als wenn er sich ja auch sehr wohl fühlt bei euch, ne?
Ja, das denke ich auch. Auch, dass das so relativ geräuschlos abgelaufen ist, finde ich, ist immer ein gutes Zeichen. Da muss man bei Werder, glaube ich, nochmal einen Sonderfall anmerken, weil dieser Verein ruht in sich. Also wenn ich das vergleiche mit dem, was ich sonst so im Podcast von Marie erzählt bekomme, was beim HSV abgeht, oder wenn ich so auf andere Vereine gucke, die zum Beispiel mit uns in Liga 2 gegangen sind und nicht wieder hochgekommen, so wie Schalke 04, dann gibt es da ganz andere Töne. Und ich glaube, bis auf die Markus-Anfang-Geschichte, für die ja niemand was konnte, ist dieser Verein halt eigentlich so in sich ruhend und ist so eine Heimat vielleicht auch für viele Spieler geworden, aufgrund dieser Tatsache, dass ich glaube, dass das schon noch ein Faktor war für Friedels Vertragsverlängerung.
Es wird ja manchmal aber auch negativ gesehen, dass ihr so in euch ruht und dass manchmal nichts so von außen reinkommt und so, ne? Also, also ich glaube, generell ist es positiver als negativer, aber das, wenn man was Negatives kommt, dann ist es eher dieser Punkt, ne?
Ja, das mit dem frischen Wind und so ist schon ein Thema, dass man sagt, so, da werden immer so viele Eigengewächse dann in die Management-Ebene geholt und man versucht selten irgendwie was von außen. Aber ich sehe das, wie du gesagt hast, eher positiv als negativ. Also ich habe es lieber so als andersrum, dass halt Ruhe eine Ausnahme ist und dafür immer frischer Wind reinkommt, der dann zu einem Wirbelsturm wird, weil den brauche ich auch nicht 24/7.
Ja, eben, weil das man ja so viele Negativbeispiele halt in den Ligen hat. So, also insofern glaube ich auch, dass das eher ein positiver Aspekt ist, denke ich. Vielleicht reden wir nochmal Ole Werner, ist ja jetzt mittlerweile auch so eine Konstante, schon seit 2021 bei euch Trainer, kam nach, ach ja, Markus Anfang, du hast ihn ja auch gerade erwähnt. Also ich meine, das ist ja fast schon bemitleidenswert, dass das euch so eine Personalie getroffen hat. Und ich habe nochmal das Gefühl, dass sich immer die Bremen-Fans dafür so latent entschuldigen müssen. Müssen sie natürlich gar nicht. Aber es kommt mir immer so vor, weil es, glaube ich, euch auch ein bisschen peinlich war damals, ne?
Ja, es ist einem echt ein bisschen unangenehm, weil das halt auch viele Werte so diskreditiert, die dieser Verein aufrecht hält. Also, dass da so viel Unehrliches abgelaufen ist von Anfangsseite, das hat uns schon auch alle irgendwie so ein bisschen missmutig gestimmt. Und da ist auch schon, würde ich sagen, mittlerweile eine ausgeprägte Abneigung da in die Richtung, weil da wirklich viel Schmu gelaufen ist. Aber ich würde sagen, hinten raus hat uns das nochmal gezeigt, wie gut dieser Verein auch so eine wirklich schwierige Situation, die sich ja keiner vorher hätte ausdenken können, gehandelt hat.
Naja, aber es ist ja auch schon längere Zeit wieder her. Es war während der Pandemiephase. Ich meine, da war ja auch ein Grund sozusagen des Ganzen, dass er gehen musste. Dann kam Ole Werner, der natürlich irgendwie so, weiß ich nicht, von außen so, ja, ein grundsolider Typ ist, würde ich sagen. Und der, finde ich, sehr, sehr zu Werder Bremen passt. Ist jetzt auch schon 4 Jahre Trainer, also scheint ja auch richtig zu sein. So, wie bewertest du denn seine Arbeit so, also in der aktuellen Saison und generell?
Ja, also ich würde sagen, die eine Seite ist so die charakterliche Frage und da, finde ich, könnte man sagen, Arsch auf Eimer. Also ich wüsste gerade niemanden auf dem Trainermarkt oder auch welche, die ein Engagement haben, die besser zu Werder Bremen passen würden als Ole Werner vom Typ her. Also wenn ich mir Pressekonferenzen angucke oder Interviews von ihm oder wie er sich einfach generell verhält und äußert, auch bei Veranstaltungen rund um den Verein, dann passt der charakterlich da einfach super rein, weil er so ein unaufgeregter Typ ist. Und wenn ich auf das Spielerische schaue, dann muss ich sagen, bin ich im Großen und Ganzen eigentlich sehr zufrieden. Ich glaube, das einzige Manko, bei dem sich wahrscheinlich viele Werder-Fans anschließen würden, ist, dass er ein bisschen vorsichtig ist, was Spielzeiten angeht für Nachwuchsspieler oder auch für Neuzugänge. Also er hat da gefühlt immer so die Handbremse noch angezogen und ist da selten derjenige, der so sagt, ah ja, wir haben da jemanden irgendwie verpflichtet, dann werfen wir den mal sofort rein. Dann muss derjenige erstmal irgendwie ein halbes Jahr sich orientieren, klarkommen und dann im Training sich beweisen. Und in der Timeline eines Fans funktioniert das, glaube ich, nicht so richtig. Da ist so ein bisschen Unverständnis da, auch auf meiner Seite. Aber ich bin auch, würde ich sagen, reflektiert genug zu sagen, ich bin nicht der Trainer. Und wenn er meint, das ist richtig, dann wird das schon so passen.
Ja, das ist ja auch das Beste eigentlich, was ein Trainer mitbringen kann, dass man als Fan sagt, wenn der das so macht, dann ist das schon richtig. Ich glaube, das muss man sich auch hart erarbeiten. Und das ist dann ist auch genau der richtige Trainer, würde ich sagen.
Ja, also das Vertrauen in die Richtung ist auf jeden Fall da, denke ich.
Okay, also da klingelt auch irgendwas bei mir. Ich habe ja auch die beiden Gespräche gemacht zum Hinspiel, als ihr 2-0 auf St. Pauli gewonnen habt. Und Lennart meinte das ähnlich quasi ja über Ole Werner, also mit dem, naja, nicht so Neuzugänge einsetzen, Nachwuchsspieler und so weiter. Aber ich glaube, ja, gut, kann man immer jemanden vorwerfen, aber der Erfolg gibt ihm recht. Und er hat klar das Team weiterentwickelt in den letzten 4 Jahren. Das kann man ja nun klar sehen, auch an den Tabellenplatzierungen ganz einfach, ne?
Ja, und ich glaube, es gibt auch einfach ein paar Sachen bei der Thematik, die liegen vielleicht auch nicht in seiner Hand. Also ich glaube, da wird dann manchmal einiges vermischt, weil viele dann auch so einen Blick richten auf jemanden wie Nick Woltemade, den wir verloren haben, in Anführungsstrichen. Aber wenn man seine Interviews hört, dann lag es nicht daran, dass er von Ole Werner zu wenig Einsatzzeit bekommen hat. Es lag eher so ein bisschen zu wenig Kommunikation aus Management-Ebene im Verein und halt daran, dass egal wie das gelaufen wäre, er einfach für sich entschieden hat, ich will den nächsten Schritt machen. Und trotzdem gibt's da noch so ein paar Leute, die dann so ein bisschen in die Richtung Ole Werner schauen und sagen, ja, hätte er den mal öfter eingesetzt, dann wäre der jetzt nicht nur einer, der für Deutschland stürmt, sondern dann trifft er auch immer noch für uns und nicht für Stuttgart.
Ja, das ist auch oftmals, was die Leute vergessen in Vertragsverhandlungen, dass es da auch noch einen Menschen gibt, der sich Spieler nennt und der auch eigene Interessen hat und Pläne natürlich. Ne? Und das vergessen die meisten, glaube ich, immer. Für die meisten ist es dann zu schlecht verhandelt oder zu wenig geboten. Ne? Ansonsten, was habe ich hier noch auf der Uhr? Ja, generell, also ihr seid Achter jetzt. Was lässt dich daran glauben, dass Werder nächste Saison international spielt, wo auch immer, in welchem Wettbewerb?
Na, das Europa-Thema ist ein Ding, ne? Ich finde das so schwierig. Mich macht das so unfassbar nervös.
Ja, aber es ist halt 4 Tage vor Schluss. Da muss man darüber reden, zumal ihr jetzt in einer guten Position seid, ganz einfach. Ne?
Ich glaube, das Vertrauen, was ich habe, ist A, in die Arbeit von Ole Werner und dessen, wie er diese Mannschaft managt, auch so auf persönlicher Ebene mit den ganzen Charakteren, die da drin stecken. Und auch, dass halt so wenig nach außen dringt wie möglich. Ich meine, als Fan ist das immer ein bisschen frustrierend, weil man das Gefühl hat, man kriegt nicht so viel mit und was ist jetzt der Plan? Weil sie ja in jedem Interview dann sagen, wir denken von Spiel zu Spiel und Floskel nach Floskel. Aber ich habe das Gefühl, das ist im Moment nicht nur eine Floskel, sondern die gehen das genauso an. Also es wird von Gegner zu Gegner gedacht und es wird von Spieltag zu Spieltag gedacht und nicht das große Ganze am Ende der Saison. Okay, sind jetzt auch noch 4 Spieltage, gar nicht mehr so viel. Aber ich habe das Gefühl, die leben im Moment. Und wenn du so ein großes Ziel erreichen kannst, dann dadurch, dass du Step by Step machst. Und ich glaube, daher kommt vielleicht dann ein bisschen das Vertrauen, dass es Europa werden könnte am Ende der Saison. Aber ich bin auch gebrandmarkt ein bisschen, ne? Also letzte Saison hat uns Heidenheim den ganzen Bums ja knapp weggeschnappt. Und dass wir jetzt am letzten Spieltag dann gegen Heidenheim ran müssen, die wahrscheinlich im Abstiegskampf ja noch Anspruch haben, vielleicht. Also da kann ich mir einfachere Aufgaben vorstellen, die letzten Spieltage, weil es immer so heißt, Werder hat das leichteste Restprogramm von denen, die da um Europa mitspielen, sehe ich gar nicht so. Also ich finde, St. Pauli ist echt ein schwieriger Gegner.
Ja, also ich würde sagen, wir machen das einfach nochmal, ich spreche das nochmal an nächste Woche Dienstag, wenn wir das NDS machen. Dann sind es ja nur noch 3 Spieltage.
Ja, okay.
Und dann gehen wir da nochmal rein in das Thema, würde ich sagen. Vielleicht nochmal so zu euren Stärken und Schwächen generell. Also worauf muss sich St. Pauli einstellen? Was sind eure Stärken, eure Schwächen im Spiel? Ihr spielt im 3-5-2. Das hat sich jetzt auch so die letzten Spiele halt so manifestiert. Ja, was sind eure Stärken und Schwächen im Spiel gerade?
Ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall immer, egal in welcher Phase des Spiels, einen spielerischen Ansatz verfolgen. Also Werder möchte schon immer hinten rausspielen, hat im Aufbauspiel aber schon manchmal Probleme, da eine Anspielstation zu finden. Vor allem, wenn das gut zugestellt ist vorne. Also wenn St. Pauli das clever macht, dann zwingen sie Zetterer auch zu einem langen Ball. Und da hast du dann halt eigentlich nur Berg, der die Dinger so richtig gut festmachen kann. Weil die Zeiten, in denen Niklas Füllkrug das Ding festmacht und auf Duxch ablegt, die sind vorbei. Die hässlichen Vögel gibt's nicht mehr. Aber Berg versucht da seine Rolle so gut es geht auszufüllen, glaube ich. Und ich glaube, eine Qualität, die wir mittlerweile haben, seit es da eine Entscheidung gab, ein bisschen was zu ändern, ist auch, wenn Schmied einen Standard schießen darf. Das macht er in der österreichischen Nationalmannschaft auch. Und viele Standards bei uns schießt Marvin Duxch, was ich eine lange Zeit sehr unverständlich fand, weil er ja auch einer der größeren Spieler ist. Und wenn so eine Ecke reinkommt, dann hätte ich ihn doch gerne im 16er, dachte ich so. Aber na, das ist halt so typisch Marvin Duxch. Immer dann, wenn die Kritik am größten ist, dann kommt sowas. Also gefühlt, als wenn er das mit Absicht macht und das perfekte Timing dafür hat. Aber
ja, also nochmal so als Hintergrund, ne? Er hat einen Freistoß direkt in den Winkel gehauen aus einem ganz komischen Winkel, ne?
Und genau da war halt die Debatte so groß von wegen, gut, dass Schmied jetzt endlich auch mal ein paar Standards schießt, weil der schießt die echt gut. Und dann kam Duxch und war so, nee, ich bin hier immer noch der Nummer 1 Standardschütze im Team. Aber ich würde sagen, St. Pauli sollte sich schon in Acht nehmen, wenn Schmied sich eine Ecke zurechtlegt. Die kommen gefährlich.
Ah, da nehme ich einiges mit. Also wir sind momentan oder die ganze Saison schon echt gut so. Es hat sich auch weiterentwickelt so mit diesem Pressing-Verhalten in ganz vielen verschiedenen Varianten. Mhm. Und das spricht eigentlich dafür, dass das halt ganz gut heraus kommen könnte am Sonntag sozusagen. Also dass Zetterer halt dann diese langen Bälle wählen muss. Und also so, ne, aus eurer Sicht eher ein bisschen negativ. Und ansonsten natürlich halt, also eure Standards. Man kann aber sagen, ihr habt auf jeden Fall schon viele Gegentore bekommen. Also es sind irgendwie 18 mehr, als wir das haben. Liegt aber auch daran, dass sie eine sehr gute Abwehr haben natürlich. Ich erinnere mich noch an das Hinspiel, da habt ihr 2-0 gewonnen. Und ich fand, das war echt eines der Top 3 schlechtesten Spiele diese Saison von St. Pauli. Und ich hoffe, dass wir das, wir haben jetzt auch irgendwie einen kleinen Lauf, wo wir halt einfach jetzt 3 Spiele nicht verloren haben, dass wir da bei euch auch wieder was mitnehmen können. Hast du einen Tipp für Spiel am Sonntag?
Boah, willst du genaue Zahlen hören?
Also ich habe ja schon in euren Podcast reingehört. Ich weiß ja eigentlich, was du tippst, aber nee, sag mal bitte.
Ich bleib dabei. Ich glaube, ich gehe mit einem 2-1 für Werder. Ich glaube schon, dass wir ein Tor kassieren werden von St. Pauli, weil, wie du sagst, da einfach hinten das echt ein bisschen schwierig ist manchmal. Aber Werder braucht nicht viele Chancen, um dann zu treffen. Also auch wenn ihr es ähnlich macht wie Bochum zum Beispiel, gegen die wir ja am letzten Spieltag gespielt haben, die auch sehr gut gepresst und zugestellt haben, dann kommt Werder halt nicht zu vielen Chancen, aber die, zu denen sie kommen, wenn sie dann nicht alles Abseitstore sind, so wie gefühlt beim letzten Spiel, dann dürften das 2 werden. Deswegen sage ich ein 2-1 Heimsieg.
Ja. Ja, okay. Ja, ich würde wieder auf Unentschieden gehen. Das ist ganz lustig, ne? Die lassen die anderen immer schön verlieren, so Heidenheim, Bochum, Kiel, und wir punkten uns nach oben mit Unentschieden. Eigentlich finde ich das ganz, ganz nett irgendwie. Ja. Also ich glaube sowieso daran, dass sich das bei uns erst gegen Stuttgart im nächsten Heimspiel entscheiden wird. Definitiv noch nicht am Sonntag. Also wäre natürlich schön. Ich fahre lieber gerne mit so einem Wissen nach Hause als anders. Aber ich glaube, dass es erst gegen Stuttgart soweit sein wird. Vielleicht noch mal kurz ein Exkurs. Die Frauen vom SVW sind super erfolgreich diese Saison, jedenfalls im Pokal. Spielen am 1. Mai im Pokalfinale gegen den FC Bayern München. Ja, was rechnest du dir denn da eigentlich aus?
Oh, ich habe große Ambitionen aufgrund dessen, dass ich da hinfahren werde zum Pokalfinale und mir auch schon im Volksparkstadion das Halbfinale angeschaut habe. Aber wäre das natürlich der klare Underdog. Also wenn man sich das anguckt, Vergleichswerte wären für mich dann irgendwie die Ligaspiele gegen FC Bayern. Da haben sie das Hinspiel 4-0 verloren, das Rückspiel dann zwar nur 1-0, aber eben auch verloren. Und Bayern steht halt auf Rang 1 der Tabelle. Da sind ordentlich Punkte Unterschied. Ich glaube irgendwie 24 fast. Das sind schon echt viele. Mhm. Aber es gibt... Wenn es Stories gibt, wo der Underdog sich was ausrechnen kann, dann im DFB-Pokal. Und ich glaube, das gilt sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen. Deswegen, ich habe große Vorfreude, vor allem auf die Stimmung vor Ort. Wir haben ja eine kleine Gruppierung, die auch schon beim Halbfinale vor Ort war. Serena Werder heißen die, die auch eine Choreo organisiert haben, die wahrscheinlich in Köln dann auch wieder am Start sein werden. Und ich hoffe einfach auf einen coolen Fußballnachmittag. Muss man ja sagen, Nachmittag ist schon um 16 Uhr das Pokalfinale.
Ja, da wurden die Tickets wahrscheinlich auch ausgelost, ne?
Ja, bei uns wird tatsächlich immer gelost und ich weiß gar nicht, was ich besser finde. Bei euch ist ja nicht so, ne? First come, first serve.
Na, ganz so ist es auch nicht, aber anders auf jeden Fall. Also es ist im Prinzip ein Zufallsprinzip. Insofern sind wir auch nah dran an Auslosen, aber doch noch ein bisschen anders wahrscheinlich, genau.
Ja, bei uns ist es wirklich eine komplette Verlosung.
Ja, aber schön, dass du ein Ticket bekommen hast.
Ums Eck, tatsächlich nicht bei der Auslosung. Ich habe mich da unter Freunden und Fans drum bemühen müssen.
Na, okay, alles klar. Können wir vielleicht auch nochmal dann am Dienstag drüber sprechen. Als letztes vielleicht nochmal so, um auf das Spiel am Sonntag zu gucken. Hast du ein paar Tipps für die AuswärtsfahrerInnen aus St. Pauli? Woraus sollten sie am Spieltag achten? Gibt's irgendwas? Sind irgendwelche Großbaustellen bei euch? Ist irgendwas abgesperrt? Geht irgendwo das Bier aus oder so? Keine Ahnung.
Oh, dass das Bier ausgeht, will ich nicht hoffen für alle, die gern Bier trinken. Ich glaube, in Bremen ist ein guter Tipp und das gilt hier für euch am Millerntor wahrscheinlich auch, da das so zentral gelegen ist, ist es manchmal sinnvoller, zu Fuß zu gehen, falls ihr mit den Öffis anreist. Vom Hauptbahnhof in Bremen ist es echt nicht weit, 15, 20 Minuten und auch echt eigentlich eine schöne Strecke, wenn man durchs Viertel spaziert. Das Viertel ist der Stadtteil da Nähe Stadion, das heißt auch wirklich Viertel. Und da gibt es auch allerlei Getränke und Verköstigung. Und wenn ihr da nach dem Spiel nochmal irgendwie einen Absacker braucht und einen Ort, wo ihr willkommen seid, dann kann ich, glaube ich, immer das Eisen empfehlen. Das ist eine Institution in Bremen.
Ist auch wohl bekannt und wir wissen auch, dass die Menschen dort uns sehr wohlgesonnen sind insofern. Das haben wir auf dem Zettel.
Wenn nicht parallel gespielt wird, dann zeigen die auch immer St. Pauli im Eisen.
Ja, ich weiß, genau. Ja, sehr gut. Also ich bin ja passionierter Spaziergänger. Überall, wo ich auf der Welt bin, gehe ich gerne durch die Städte spazierenderweise, weil ich da am besten oder am meisten mitkriege. Insofern sind 20 Minuten für mich keine Hürde. Ich mache es auf jeden Fall so. Ich bin auch noch nie mit der Bahn hingefahren, irgendwie mit der Straßenbahn.
Das lohnt auch nicht. Das Viertel ist so verstopft, die Straßenbahn kommt gar nicht durch. Da macht es echt Sinn, am Deich lang zu laufen. Vor allem ist ja 17:30 Uhr. Das heißt, da hat man noch einen halbwegs schönen Sonnenuntergang, der gerade anfängt auf dem Weg zum Stadion.
Ja, das habe ich schon öfter mal erlebt. Das ist eine schöne Kulisse dann mit der Weser zusammen und im Stadion, das kenne ich. Mhm. Ja, sehr gut. Ich werde mit dem Bus hinfahren, mit dem Zug zurück. So, genau. Und ja.
Ja, guck mal, dann sehen wir uns vielleicht auf der Rückfahrt, denn ich wohne ja in Hamburg. Das heißt, ich werde auch mit dem Zug zurückfahren.
Ja, ich fahre mit einem Mitbewerberunternehmen der Deutschen Bahn.
Aha.
Zurück. ja. Und das war eine Kombination ganz gut. Die haben ja auch Busse, ganz viele, dieses Mitbewerberunternehmen. Und ich fahre mit einem Bus hin, mit einem Zug zurück sozusagen. Das hat sich zeitlich am besten für mich irgendwie angefühlt.
Ah ja, genau. Wunderbar.
Schauen wir mal, wie das so ist. Ja, genau.
Da kannst du ja mal berichten dann nächste Woche.
Das mache ich auf jeden Fall. Ja, willst du noch was loswerden, Lena? Ansonsten sehen wir uns quasi mehr oder weniger Aug in Aug am Sonntag in den Fankurven.
Ja, absolut. Wir betrachten uns von weit weg übers Feld, würde ich dann sagen. Wir gönnen uns 90 Minuten gar nichts und danach sind wir wieder Freunde.
Ja, genau. Also was wir jetzt vergessen haben, euer Auswärtsblock ist ja jetzt ein anderer als früher, aber jetzt immer noch am gleichen Ort, nur anders aufgeteilt halt. Ne? Deswegen habe ich jetzt gar nicht darauf so viel Wert gelegt, darüber zu sprechen. Aber
also der war,
ist auch verschoben. Okay.
Genau, der war vorher auf der anderen Seite im Oberrang und ist dann jetzt runtergewandert auf der West, unten und oben zusammen quasi so ein bisschen so ein Eckblock geworden. Also soll besser sein, habe ich von Auswärtsfans gehört, als der vorherige.
Okay, werden wir auch drüber reden. Auf jeden Fall für uns wichtig, die Information, wir müssen Richtung West laufen, ne?
Yes.
Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, ja, vielen Dank für deine Zeit heute Abend. Und dann bis nächsten Dienstag.
Bis nächsten Dienstag.
Alles klar. Ja, und den Hörerinnen wünsche ich wie immer ein schönes Spiel am Sonntag in Bremen, so ihr Tickets bekommen habt. Und ja, bis dahin, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.